Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Jenny Jecke.
Hallo.
Und Daniel Schröckert.
Einen schönen guten Tag.
Und zusammen zerstampfen wir Tokio, planen komplexe Militärmanöver, berichten über mysteriöse Monsterangriffe, erbauen gewaltige Angriffsroboter, diskutieren über die Ethik von atomarer Energie und stellen uns dem Kampf gegen Mothra, King Ghidorah, King Kong, Rodan, Ibira, Kumonga, Angurius, Varan, Hedora, Gabara, Baragon, Megalon, Jejegor, Gigan, Manda, King Caesar, Biollante, Batra, Garuda, Distoroya, Melenian, Orga, Meganulon, Megagurius, Monster Express, Godzilla und Mechagodzilla. Außerdem versuchen wir unsere wundervollen Kinder Minilla und Godzilla Junior großzuziehen, denn wir sprechen über Monster Zero One, den Alpha Predator, Big G, G-Man, den König der Monster, Gojira, Godzilla. Godzilla. Und ich bin Lukas Bawenschik und außer Atem und einen wunderschönen guten Tag. Hi.
Wie oft hast du das vorher geübt?
Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren.
Tatsächlich einmal und es war irgendwie dann auch schneller und jetzt ging es aber eigentlich. Also lass uns da nicht zu lange dran hängen bleiben, Daniel. Du wohnst ja in Hamburg. Welches Gebäude könnte Godzilla bei Gelegenheit mal in Schutt und Asche legen? Vielleicht die Elbphilharmonie oder hast du was anderes im Kopf?
Ah, das ist ja das Ding. Hier sind ja leider nicht so viele hohe Häuser. So, ja. Hm. Deswegen. Und ey, das wäre jetzt auch fies, wenn ich sage, er sollte einfach mal über die Grindelhochhäuser drüber walzen, weil ich wohne da. Ich meine, ich kenne da Leute, die da wohnen und ich weiß, da wohnen eine Menge Leute so. Keine Ahnung. Also mir würde eher andere Städte einfallen, wo es meiner Ansicht nach notwendiger wäre als Hamburg.
Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Muss Oberhausen dran glauben, oder?
Nee, ich würde es mehr so Richtung Osten schicken.
Okay, gut. Wir fragen jetzt vielleicht nicht zu sehr im Detail. Jenny, wie sieht's denn in Berlin aus? Soll die Uber Eats Music Hall in Flammen aufgehen?
Du bist schon im richtigen Bezirk, würde ich sagen. Also gegen die Music Hall habe ich nichts. Da habe ich schon gute Stand-Ups gesehen. Aber da gibt's ja einen neuen Tower eines Versandhauses und auch eine recht große, recht unansehnliche Mall. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie der Gotzi da durchlatscht. Ich hoffe nur, er macht einen großen Bogen um mein Büro, weil das ist da gegenüber. Also ich kann nicht gern zuschauen, aber bitte nicht involviert werden.
Na, wenn Godzilla für eins bekannt ist, dann natürlich für Rücksichtsnahme. Ja. Jenny, was ist denn deine Beziehung zu Godzilla? Hattest du schon irgendwie als Baby dann irgendwie so ein Rodan-Mobile über dem Bettchen hängen oder hast du Roland Emmerichs Godzilla begeistert als Kind gesehen oder wie würdest du sagen, was war deine erste Begegnung mit Godzilla? Wann ist das denn gekommen bei dir?
Also ich fürchte, du hast schon verraten, meine Kindheit lief und es waren nicht die Spielzeuge in meinem Babybett. Ich weiß nicht, ob es Godzilla-Spielzeuge in der ehemaligen DDR gab. Jedenfalls landeten sie nicht in Gera, wo ich gewohnt habe. Aber ich habe auf jeden Fall Godzilla-Filme im Fernsehen gesehen, aber das nie so als Godzilla wahrgenommen. Das war für mich einerlei mit King Kong. Und dann kam der große Deutsche in Hollywood und hat seinen Godzilla präsentiert. Ich rede natürlich von Roland Emmerich. Und ich fürchte auch, dass der bei mir einen guten Eindruck damals hinterlassen hat, als ich 13 war, also so ungefähr ins Kino kam. Er hat aber auch auf Dauer mein Bild der Physiognomie und insbesondere der Gesichtszüge von Godzilla in die falsche Richtung gelenkt, würde ich sagen.
Ja, ich bin ein gebranntes Kind einer ähnlichen Generation. Bei mir hing, obwohl ich den Film nicht im Kino gesehen habe, ein Godzilla-Poster im Kinderzimmer. Und das habe ich irgendwie rückblickend öfter gehabt, dass da einfach Filmposter hingen von Filmen, die ich nie gesehen habe. Aber ich fand wahrscheinlich einfach das Motiv irgendwie faszinierend. Daniel, wie ist es denn bei dir? Warst du Karneval als Godzilla verkleidet und hast die Märklin-Eisenbahn deines Vaters zerstampft oder kam das auch ein bisschen später?
Das mit der Eisenbahn kommt hin, aber das das Kostüm habe ich leider nie bekommen. Nee. Mein Erstkontakt, das weiß ich noch wirklich sehr genau, das war halt im Jahr, als ein Film in die Kinos kam, hier in Deutschland auch, den wir heute auch besprechen oder den wir auch näher beleuchten wollen. Das war Godzilla, die Rückkehr. Es müsste 84 oder 85 gewesen sein. Mhm. Und den habe ich gesehen, damals in meiner geheiligten Sendung ZDF-Kino-Hitparade mit Sabine Sauer. Da wurde der Film quasi vorgestellt und da habe ich gesehen, wie dieses Vieh plötzlich über diese Stadt latscht. Und ich habe mir gedacht, krass, die haben so ein großes Tier gebaut, weil ich kannte schon King Kong so und für King Kong habe ich auch gedacht, okay, da haben sie einen Riesenaffen gebaut, der das Ding da hochklettert, weil ich habe ja gesehen, wie die Hand in dieses Zimmer geht und die Frau rausholt. So, ja. Also dementsprechend war ich überzeugt davon, dass hier eine echte Stadt extra gebaut worden ist für diesen Film, damit dieses Monster darüber laufen kann. Und ich war wirklich instant fasziniert. Ich finde halt, ich habe halt das Originaldesign, oder beziehungsweise dieses festgesetzte Design habe ich halt direkt kennengelernt. Und ich weiß nicht warum. Ich glaube, es war die Mischung aus eben diesem Raubtier und eben der Zerstörung, die mich wirklich völlig in seinen Bann gezogen hat. Und dann wollte ich das unbedingt sehen. Und dann kam auch, also dann hatte ich die Gelegenheit, den zu gucken, weil der war dann auch irgendwann relativ schnell noch schon in der Bibliothek. Und dann kamen auch die ersten Filme im ZDF, das weiß ich noch. Das ZDF hat irgendwann mal nachts eine ganze Zeit lang Toho-Filme gezeigt. Unter anderem diesen, oh, ich weiß leider nicht mehr genau, wie der hieß. Da ging es nicht um Godzilla, sondern um so zwei, ja, haarige Yetis, keine Ahnung, so riesengroße Yetis, die sich halt geprügelt haben. Ein brauner und ein grüner. Ich weiß den Titel leider nicht mehr. Das war der erste aus der Reihe, den das ZDF gezeigt hat. Und dann kamen aber die Godzilla-Filme mit unter anderem Frankensteins Höllenbrut und Frankensteins Monsterjagen Godzillas Sohn. Und das waren so diese und halt dieser Moderne, dieser Rückkehr, das waren so die ersten Berührungspunkte, die ich mit Godzilla habe.
Und wie hat sich eure Beziehung dazu dann weiterentwickelt? Also ich muss sagen, bei mir lag das super lange brach eigentlich, bis ich dann wirklich so in dieser Phase, wo ich intensiver angefangen habe, mich mit Filmen zu beschäftigen, irgendwie über diese ganzen alten Filme gestolpert bin und mich in diesem ästhetischen Universum dann sehr schnell zurechtgefühlt habe. Also das ist ja irgendwie, vielleicht auch, das ist das Faszinierende für mich in Teilen, so eine Kulturtechnik, so Suitimation, Leute in Anzügen, die der Markt so ein bisschen verworfen hat irgendwann, die Menschen irgendwann verworfen hat. Und Godzilla hat für so ein vermeintlich aufgeklärtes Publikum und auch für viele Kritiker im Westen ja immer so einen totalen Trash-Charakter gehabt. Das war irgendwie so zwischen Zirkuszelt und Volkstheater. Aber ich mochte schon immer eigentlich, und vor allen Dingen, seitdem ich mich da näher damit beschäftigt habe, so diese Schönheit dieser imperfekten Illusion. Also das ist eher so Méliès als Lumet-Kino. Was fasziniert dich denn so an Godzilla, Jenny?
Also für mich ist es schon dieser Wechsel, dieses Hin- und Hergeworfensein zwischen einer Ästhetik, die eigentlich gerade in den Action-Szenen vielfach, sag ich mal, den unseren gewohnten oder vielleicht auch meinen gewohnten Inszenierungsmechanismen von ernster oder glaubwürdiger oder realistischer Action manchmal widerspricht. So eben wie du sagst, die Suitmation. Man sieht da deutlich, dass da eine menschliche Seele in diesem Monster haust oder in vielen dieser Monster zumindest. Und man erkennt auch häufig, dass es eben Miniaturstädte sind, gerade in den früheren Filmen. Also da ist so ein Bruch mit der Wirklichkeit da, den man irgendwie als zuschauende Person überbrücken muss. Und dem gegenüberstehen aber immer wieder diese Bezüge zur Realität, zur japanischen Gegenwart, dann immer in den unterschiedlichen Jahrzehnten, zur Politik, zur wirtschaftlichen Entwicklung und natürlich zum Atomtrauma. Und das finde ich einfach faszinierend. Ich glaube, wirklich ausgelöst hat das bei mir erst Shin Godzilla. Da habe ich das erst wirklich verstanden, was diese Filme leisten können. Leisten klingt so, naja, leistungsorientiert, aber was diese Filme bieten, weil ich habe natürlich vorher welche gesehen und ich habe natürlich auch den Gareth Edwards Godzilla mehrmals im Kino sehen müssen, mehr oder weniger. Aber da blieb mir der Charme und der Reiz dieser Filme noch ein bisschen verborgen, bis ich Shin Godzilla gesehen habe. Und da habe ich dann auch einige danach geholt, die ich noch nicht kannte.
Ich finde das einen ganz interessanten Aspekt. Ich habe bei vielen amerikanischen Kritikern und Podcastern so gelesen, sie haben das als Kind zuerst toll gefunden und dann hatten sie so eine kurze Phase von einem Gefühl, sich über diese Filme erhaben zu fühlen, zu sehen, ach, das ist ja offenkundig falsch und hässlich. Und sie haben dann erst später so die Schönheit oder den Reiz des Ganzen verstehen können. Hast du auch eine Phase gehabt, Daniel, in der du die Godzilla-Filme nicht so richtig ernst nehmen konntest?
Es ist schwierig zu definieren. Ich habe das als Kind kennengelernt und war halt wirklich, bin mit der Illusion mitgegangen. Also ich habe die Illusion, dass das halt irgendwie Städte sind, die von diesen riesigen Monstern da platt gemacht werden. Die habe ich mitgenommen. Dann kamen aber die Filme, in denen es vor allem darum ging, dass die Monster gegeneinander kämpfen. Da war es dann nicht mehr wirklich Sinn und Zweck, nur Zerstörung und diesen Katastrophenaspekt, den Godzilla ja sehr viel ausgeschlachtet hat zu Beginn oder halt immer wieder ausgeschlachtet hat, dass der ja in den Hintergrund getreten ist, um halt reines Spektakel zu bieten, um halt irgendwie vielleicht auch ja die Manga- und Anime-Kultur da so ein bisschen zu repräsentieren oder Respekt zu zollen. Und ja, dieses Monster, Superhelden, Fantasy-Wesen-Ding, das dann halt viel mehr ausgespielt worden ist. Das hat mich auch gereizt. Und ich weiß nicht, ich glaube, wie soll man sagen, als Jugendlicher, der dann halt irgendwie auch glaubt, er ist zu cool für diese Welt, aber hier und da dann halt schon gerne mal, keine Ahnung, eingeraucht hat, ein bisschen getrunken hat und so weiter, mit Kumpels zusammen Film geguckt hat. Wir haben den Respekt davor nie so wirklich verloren. Wir haben ihn nur anders definiert. Also wir haben halt wirklich dann halt in meiner Teenie-Phase, und das war die entscheidende Phase, da war es eigentlich, glaube ich, nichts Besseres, als am Wochenende irgendwo abzuhängen bei Leuten und dann weißt du, ey, Kabel 1 oder RTL 2 oder eine der anderen, sag ich mal, eher Vox zum Beispiel, also eher der Zweitsender, der privaten Zweitsender, die bringen dann wieder einen ganzen Nachmittag voll mit diesen Filmen. Das war herrlich, das war die beste Zeit. Das war so eine Verlässlichkeit. Du wusstest, ey, du gehst irgendwie Sonntagnachmittag zu dem Kollegen und da läuft auf jeden Fall ein Godzilla-Streifen so. Die haben das dann ja über Wochen hinweg, haben die das durchgezogen und das war halt schon wirklich einfach ein vertrautes Gefühl. Du setzt dich hin, du laberst ein bisschen Scheiße und so weiter, lässt halt nebenbei einen Film laufen oder beziehungsweise den Fernseher laufen und dann selbst halt rum und denkst, und dann landest du bei Godzilla. Und dieses, ja, das sind nur Miniaturen, auf denen sie dann rumtrappelt. Natürlich, die Erkenntnis, die findest du irgendwann, zwangsläufig. Und trotzdem war das nie etwas, was ich irgendwie als lächerlich oder so, glaube ich, empfunden habe. Höchstens halt lustig, aber ich habe trotzdem immer wieder den Aufwand gesehen, den die da reingesteckt haben. Man muss ja halt einfach mal bedenken, wie diese ganze Miniaturen, wie die da alle zerbröseln und so weiter, das machst du halt auch nicht 5-mal oder 6-mal so. Das kannst du halt nicht beliebig häufig aufbauen. So. Das sind schon irgendwie auch überlegte Drehs. Und das ist irgendwie ein Respekt, den ich nie vor diesen Filmen verloren habe. Natürlich gibt es Filme, die sind halt auch von ihrer Ausrichtung deutlich mehr an Kinder gerichtet. Ja, du hast hier die Kinder von Godzilla, Minilla und so schon erwähnt. Ja klar, das ist dann halt nicht mehr das Gleiche wie bei Frankensteins Höllenbrut, wenn Gigan mit seiner Kreissäge im Bauch über die Schulter von Godzilla saust und da das Blut irgendwie kilometerweit spritzt. So, ne? Also das sind schon verschiedene Welten. Aber das ist irgendwie damals so mit James Bond zusammen und, keine Ahnung, weiß ich nicht, den Jackie Chan-Filmen und vielleicht noch so Dauerbrennern wie, keine Ahnung, Nightmare und Freitag der 13., wo du immer merkst, es ist eigentlich immer das Gleiche, aber sie versuchen es halt immer irgendwie ein bisschen zu variieren, das Rad am Laufen zu halten. War das etwas, was ich als Allesfresser in Sachen VHS-Kassetten wirklich dankbar angenommen habe?
Ja, normalerweise leitet jetzt immer Christian zu meiner Einführung über, aber ich vertrete ihn ja heute, deshalb muss ich das selber machen. Und deshalb stelle ich mir jetzt einfach mal selber die Frage, Lukas, was sind denn das eigentlich, diese Godzilla-Filme? Und meine Antwort, danke Lukas für die Anmoderation, sind Godzilla-Filme sind Katastrophenfilme, in denen die Katastrophe einen Willen, eine Identität und eine Persönlichkeit hat. Schicksalsmächte oder wie man in der Rechtsprechung schreiben würde, eine höhere Gewalt, manifestiert als gewaltige Echse, als Dinosaurier oder Monster. Kollektive Ängste vor der Macht der atomaren Energie in einem Körper, eine Art physischer, manifestierter Godzilla. Taifun und Erdbeben kann man nicht ins Gesicht schauen, Vulkanausbruch und Blizzard nehmen uns nicht wahr, Godzilla schon. Dass die Filme allegorisch Japans Erfahrungen mit nuklearen Waffen behandeln, ist nicht Subtext, sondern oft sogar Text. Neben den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945 schreibt sich vor allem der Fall des Fischerboots Glücklicher Drache 5 in die Reihe ein, dessen Besatzung im März 1954 durch den radioaktiven Niederschlag nach dem Test der thermonuklearen Bombe Castle Bravo kontaminiert wurde. Der erste Godzilla-Film erschien dann im Oktober 1954 im Schatten von Schlagzeilen über den Vorfall und einem erstarkenden Anti-Amerikanismus. Regisseur war Ishiro Honda, der die Figur und Filmreihe Godzilla prägen sollte wie kaum ein anderer. Bis 1975 dreht er insgesamt 8 Godzilla-Filme. In seiner späteren Karriere unterstützte er vor allem seinen lebenslangen Freund und Wegebegleiter Akira Kurosawa. Prägend ist auch das berühmte Thema von Komponist Akira Ifukube, das die Filme in verschiedenen Formen bis heute untermalt, und Special Effects-Innovator Eiji Tsuburaya, der mit Compositing-Tricks und dem Suitimation-Verfahren prägt, wie Godzilla Filme aussehen. Darsteller wie Haru Nakajima oder Kenpachiro Satsuma streifen in unbequemen, schweißtreibenden Ganzkörperkostümen durch aufwendig konstruierte Miniaturwelten. So entstehen immer zwei Sphären, die in der Form nie gänzlich zusammengeführt werden, die oft sogar von unterschiedlichen Regisseuren regiert werden, die der Menschen und die der Monster. Der Erfolg des ersten Films führt in den folgenden Jahren zu 32 japanischen Fortsetzungen, 5 amerikanischen Filmen und hunderten von Imitationen. In Japan heißen die Monsterstreifen Kaiju Aiga. In diesem Jahr feiert die Godzilla-Reihe ihren rekordreifen 70. Geburtstag. Nach Jahrzehnten des kritischen Kulturchauvinismus ist Godzilla heute eine geachtete Institution, die selbst von müden konservativen Organisationen wie den Oscars honoriert wird. Die Godzilla-Filme werden in verschiedene Reihen unterteilt, die sich an den Regierungszeiten japanischer Kaiser orientieren, aber nicht deckungsgleich mit ihnen sind. What's a Mob to a King? What's a King to a Godzilla? Der amerikanische Philosoph Timothy Morton prägt die Idee des Hyperobjekts, das den Menschen und sein Leben räumlich und zeitlich dramatisch überragt. Erderwärmung oder künstliche Intelligenz etwa. Auch Godzilla durchstreift die Zeitalter und Epochen ohne Rücksicht auf Königreiche und Dynastien. Vita brevis Godzilla longa. Die Showa-Zeit unter Tenno Hirohito reicht für Godzilla lediglich von 1954 bis 1975, umfasst die ersten 15 Filme und endet mit Terror of Mechagodzilla. Ich verwende hier übrigens die englischen Titel, weil die oft so ein bisschen besser sind. Da geht es nicht so viel um Frankenstein, der nun nicht so viel vorkommt eigentlich. Die Heisei-Zeit unter Kaiser Akihito umfasst den Zeitraum von 1989 bis 2019. Die tendenziell eher düsteren, ernsteren Godzilla-Entsprechungen beginnt 1984 mit The Return of Godzilla und endet 1995 nach insgesamt 7 Teilen mit Godzilla vs. Destroyer. 1999 läutet Godzilla 2000 die Millennium-Reihe ein, die 2004 in Godzilla Final Wars kulminiert. Heute sind wir in der Reiwa-Zeit, die unter Tenno Naruhito 2019 und für Godzilla schon 2016 mit Shin Godzilla begann. Das Monster nimmt immer neue Formen, Gestalten und Bedeutungen an. Ein Floating Signifier in der Bucht von Tokio oder am Grunde des Ozeans. Bestimmte Themenfelder sind dabei konstant. Die Beziehung zwischen Mensch und Natur, Mensch und Gott, Pazifismus, Medien, Gier, die Macht der Technologie. Gerade in der frühen Showa-Ära werden die Figuren oft mit alten, primitiven Zivilisationen wie denen aus dem Vorbild King Kong konfrontiert. Ab Invasion of the Astro Monster von 1965 wird dann die Menschheit zu der primitiven Spezies, die immer wieder an vermeintlich überlegene Alien-Zivilisation gerät. Wo der König der Monster erscheint, kämpft das Archaische gegen das Gegenwärtige und das Futuristische. Und Godzilla ist immer auch eine Metapher für den gewaltigen Behemoth Popkultur, der alles vernichtet oder in sich aufnehmen kann, das sich ihm in den Weg stellt. Alles strebt zur Unterhaltung, noch historisches Leid verwandelt sich im Lauf der Zeit in Kinderspaß für das Sonntagsmatinee. Vom Toho-Gebäude in Shinjuku blickt der Monsterkopf aus Godzilla vs. Mothra über Tokio. Der Hibajiya Godzilla Square beherbergt eine von mehreren Statuen der Riesenechse in der Stadt. An der einen prangt ein prophetisches Zitat aus dem ersten Film: Ich glaube nicht, dass dieser Godzilla der letzte ist. Ein anderer zitiert Shin Godzilla von 2016. Die Menschheit muss in Frieden mit Godzilla leben. Erst vergangene Woche, also Ende März 2024, wurde Godzilla offiziell als Mitglied der Polizei von Tokio aufgenommen. Die Anzahl der Straftaten, sollte hoffentlich dramatisch singen, an dieser PR-Geste wird die kuriose Transformation noch einmal deutlich sichtbar. Der einstige Zerstörer der Stadt wird ihr Beschützer. Godzilla ist eine Strafe für die prometheische Hybris der Menschheit und unser bester Freund. Symbol der atomaren Vernichtung und Beschützer der Kinder. Liebe zur eigenen Bestrafung, das Leben mit dem eigenen Scheitern. Die Filme sind zum Teil düstere Tragödien mit klarem Blick für die Opfer und ihre Hinterbliebenen, zum Teil aber auch bunte Spielzeugabenteuer ohne Gewicht. Und beide Extreme tragen in sich immer auch das andere. Es ist eine Welt der unreinen Empfindung, erfüllt von melancholischer Spielfreude und ekstatischer Strenge. Damit ist Godzilla eines der Popkulturphänomene, das seine politische Dimension sehr offen ausstellt. Offener als die meisten. Man bekommt mehr Kabinettsausschüsse und Notfallsitzungen zu sehen als in Veep oder The Thick of It. Godzillas Auftauchen fordert stets eine politische, eine militärische, eine wissenschaftliche, eine mediale und eine zivilgesellschaftliche Reaktion heraus. Daraus speist sich auch der Katalog von archetypischen Rollen in Godzilla-Filmen. Journalisten, Wissenschaftler, Generäle, Politiker, Mitglieder der einfachen Bevölkerung, Kinder, später oft auch Gangster, Geheimagenten, Androiden und zwielichtige Aliengestalten. Wissenschaftler wie ihr Urvater Dr. Serizawa entwickeln Technologien für den Kampf gegen das Monster. Militärs schmieden Pläne, die meistens meistens zum Scheitern verurteilt sind. Die ewige Diskussion um Artikel 9 der japanischen Verfassung, der kriegerische Aktivitäten sowie den Unterhalt von Streitkräften verbietet, schwingt zwischen den markigen Befehlen mit. So wie die Welt von Mensch und Monster in den Filmen stets visuell distinkte Sphären sind, zerfallen auch die Diskurse in C.P. Snows zwei Kulturen. Der Einfluss der Menschen auf Godzilla reicht von völliger Hilflosigkeit bis hin zu Godzilla als Verbündeter und Diener. Politiker zaudern, zweifeln, verzögern und entscheiden, aber meist zu spät. Im Mittelpunkt der Filme steht meist Japan, doch in späteren Filmen ist der König der Monster ein geopolitisches Problem. Der Kalte Krieg erschafft seine eigene atomare Bedrohungskulisse. Für viele Amerikaner gehört für ihren Markt angepasste Versionen wie Godzilla, King of the Monsters zu den ersten positiven Darstellungen von Japanern in der Nachkriegszeit. Die amerikanischen Godzilla-Filme werfen Schlaglichter auf die amerikanisch-japanische Beziehung. Journalisten machen in diesen Filmen sichtbar, denn Godzilla ist immer auch ein Medienphänomen. Die Echse will dokumentiert und gescannt werden. Zuerst, um ihre Existenz zu beweisen, später, um Verhalten und Schwachstellen zu ergründen. Godzillas Schreie werden aufgezeichnet, seine Angriffe gefilmt und in die ganze Welt ausgestrahlt. Später nehmen tausende Smartphone-Kameraaugen den König der Monster in den Blick und Twitter-Nutzen tauschen Big G-Gerüchte aus. Godzilla war immer Modulkino. Eine Filmreihe mit der Formel Godzilla plus X. Godzilla und Agentengeschichte, Godzilla und Kinderabenteuer, Godzilla und Alienattacke, Godzilla und Planet der Affen, Godzilla und Zeitreisen. Wenn die Hippie-Bewegung sich ausbreitet, schlägt sich das in einem psychedelischen Film wie Godzilla vs. Hedorah nieder. Die atomare Grundmetapher wird noch komplizierter durch die verschiedenen Versionen und Duplikate von Godzilla. Im Laufe der Zeit bekommt die Riesenechse sowohl Kinder wie Minilla oder Godzilla Jr., als auch technologische Mutationen wie Mechagodzilla, als auch biologische Klone wie Space Godzilla. Immer neue Feinde und Verbündete legen sich als grobe Schablonen über die Nachrichtenlage. Dann kämpft Godzilla etwa gegen das Smogmonster Hedorah, die durch Genforschung mutierte Pflanze Biollante oder die Mobbing-Kreatur Gabra. Wer weiß, vielleicht rettet uns Godzilla bald auch vor den Folgen des Klimawandels oder der Singularität. Hyperobject versus Hyperobject. Das Wesen aller Monster ist ihre Ambivalenz. Sie können retten und vernichten, sie können sublim und lächerlich wirken. Die Riesenmotte Mothra, der Flugsaurier Rodan, das Krustentier Ibira, der dreiköpfiger Drache King Ghidorah, Riesenroboter Jaguar und was zur Hölle auch immer King Caesar sein soll, sie alle tauchen in ständig neuen Rollen und Funktionen auf. So entsteht nach Vorbildern wie den Universal Monsters eins der ersten filmischen Filmuniversen mit Crossovern und Spin-Offs, lang vor Marvel oder DC. Letztlich bleibt Godzilla immer eine Figur mit einer Aura des Tragischen, der erste und letzte seiner Art. Ein ewiger Einzelgänger, aus dessen Geschichte ein nie abebbender Zorn eines Fallen mit der Schöpfung spricht. Ein pur lonesome Cowboy, der am Ende des Films meist in den Ozean und den Sonnenuntergang reitet. Godzilla kommt wie die Flut und geht wie die Ebbe und schläft dazwischen wie eine alte Gottheit. Wenn Godzilla stirbt, dann mit der erhabenen Trauer eines verendenden Wals. Der Kadaver ein Mahnmal, sterbende Landschaft, ein Pyrrhus-Sieg, ein verzweifelter, schmerzlicher Triumph, der das Überleben sichert und das Leben vergiftet. Wenn Godzilla blutet, fühlen wir uns, als wären wir einem neuen Haushund auf den Schwanz getreten. Noch nach 1000 Filmen und 1000 wissenschaftlichen Erklärungen ist nie wirklich klar, warum genau Godzilla attackiert oder verteidigt, warum er Städte einebnet oder sich zurückzieht. Godzilla ist fremd und fern, jenseits der menschlichen Kenntnis. Er relativiert unsere Herrschaftsansprüche und die Macht an sich. Fühlt Godzilla zwischen einstürzenden Gebäuden die Reue, die wir empfinden, wenn wir ein Insekt töten? Solange wir nicht wissen, ob Godzilla für uns weint, wird man neue Geschichten über den einsamen König der Monster erzählen. Und wir sprechen heute über das Godzilla-Filmuniversum anhand von 6 Filmen. Zuerst das Original von 1954, dann Mothra vs. Godzilla von 1964, dann springen wir 20 Jahre und sprechen über The Return of Godzilla von 1984, es folgen Godzilla vs. King Ghidorah von 1991, der Roland Emmerich-Film Godzilla von 1998 und zuletzt Shin Godzilla von 2016. Aber ich denke, auch die mehr als 30 anderen Filme werden hier und da mal angeschnitten. Das heißt, Fans von Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn, aka Son of Godzilla oder Godzilla vs. Megalon, müssen jetzt nicht sofort enttäuscht ausschalten. Nochmal vielleicht die Frage, Jenny, die hier nach dieser Einführung in der Regel kommt. Was ist gerade an Godzilla für dich so spannend und so einnehmend? Warum bleibst du da immer wieder dran hängen? Also, wenn du jetzt all diese Einzelaspekte hörst, gibt's da bestimmte, die für dich besonders im Vordergrund stehen? Oder was ist dir wichtig an Godzilla und was nicht so sehr?
Also, wichtig ist das, was du auch in deiner Einführung betont hast, dass man Godzilla nicht festlegen kann, weil das Monster genau wie sein Franchise immer Erneuerungszyklen unterlegen ist. Das ist ja wirklich faszinierend, weil ich habe jetzt viele dieser Filme verdichtet nochmal in den letzten Wochen geschaut und man hat ja das Gefühl, dass da auch so ein ja, so ein Zyklus der Entwicklung eines Universums stattfindet, das dann immer wieder zu so einem Big Bang-Moment kommt und wieder in sich zusammenfällt nach einer Weile. Und trotzdem sieht das Universum sich eigentlich recht ähnlich seinen früheren Iterationen. Und das ist das Nächste, was ich so faszinierend finde auf einer abstrakten Ebene, dass sich diese Reihe so lange hält und wie sie doch immer wieder zu denselben Erneuerungsmoves, sage ich mal, zurückgreift. Also dass die ersten Teile der Reboot-Generation immer äußerst düster und realistisch sind. Das kommt einem vielleicht auch aus der jüngeren Hollywood-Vergangenheit bekannt vor. Und dann in der Regel kann man das aber nicht langfristig aufrechterhalten. Und dann geht es wieder in eine Vier-Quadranten-Richtung, die ich ebenso mag. Und das ist eben das, was die Reihe als Ganzes so besonders macht, dass sie all das in sich vereinen kann, dass man sagen kann, das ist Godzilla, aber trotzdem nie genau weiß, was ist Godzilla eigentlich. Also wenn man da diesen riesen Godzilla-Kopf da in Shinjuku sieht, steht man auch da und denkt, ich habe so viele Filme gesehen, aber was muss ich jetzt wirklich eigentlich von diesem Monster erwarten, weil eine eindeutige Erwartungen haben mir diese Filme nicht gegeben und deswegen ist die Reihe ja auch so langlebig, würde ich sagen. Also weil sie immer wieder die Erneuerung sucht und immer wieder auch Godzilla neu interpretiert, neu auflädt als Beschützer oder eben Zerstörer oder irgendwas in der Mitte oder eben einfach stolperndes Riesenwesen, das von Hochhäusern überfordert ist, was ich absolut nachvollziehen kann. Das bringt einen auch immer wieder zurück. Also man wird selber älter, aber Godzilla eben auch. Und das unterscheidet es, glaube ich, auch drastisch von anderen Franchises.
Ist das für dich auch ein wichtiger Aspekt, Daniel, diese Formbarkeit, diese Volatilität von Godzilla? Oder hast du eher da einen bestimmten Kern, der dich irgendwie reizt? Also gibt es so, weißt du, vielleicht sind das irgendwie die Kämpfe zwischen Monstern oder wenn Gebäude zerstört werden. Oder ist es auch wie bei Jenny so die Gesamtheit dieses großen Phänomens mit all seinen verschiedenen Quadranten und Sektoren?
Auch diese Gesamtheit natürlich, dass man halt nie weiß, was passiert jetzt gerade so. Also das war ja für mich das Schöne an Godzilla Minus One, dass ich nicht, also ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit sowas. Ja? Und das fand ich halt schon erstaunlich, dass eine Filmreihe über 70 Jahre hinweg immer noch schafft, selbst wenn du halt diese ganzen alten Filme gesehen hast. Und ich meine, früher war die Erwartungshaltung, okay, gegen wen bollt er sich heute? Jetzt ist es halt, okay, was machen sie jetzt mit ihm so? Also was ist der Subtext, was ist der Kontext, was ist die Allegorie, die sie diesmal finden so? Und das ist natürlich immer ein Teil, aber ich muss halt auch sagen, ganz, ganz einfach gesehen ist es vor allem auch, wie sieht das Vieh aus? es ist diese eine Optik. Ich weiß nicht, was das ist. Ich versuche sie schon seit mindestens 40 Jahren zu entschlüsseln. Was es genau ist, was dieses Vieh ausmacht. Weil wenn ich mir irgendwie die Beine angucke, ja, die sind teilweise, ist es, also teilweise ist es ja schon wirklich lächerlich, wie an diesen Beinen schon rumgefuhrwerkt wurde und was damit bei den Beinen gemacht wurde. Ich habe halt gerade heute Morgen oder heute Mittag den neuen gesehen, wo er schon wieder ganz andere Beine hat, also so richtig lange, muskulöse Beine. Ja, ist es einfach nur diese Schnauze, mit den Augen zusammen, aber nein, das ist es nicht. Es ist dieses Gesamtding und ich glaube, das ist dann auch wieder repräsentativ oder das spricht dann auch wieder für das, was Jenny halt eben gesagt hat. Du kannst die Einzelteile nehmen und sie sind vielleicht hier und da lächerlich oder irgendwie immer gleich, aber dann kommen halt so kleine Facetten hinzu, die es halt immer wieder anders machen, ja, wie jetzt zum Beispiel bei Minus One, wo er halt auch wieder so ganz starre Augen hatte, was vorher auch nicht der Fall war, wie bei Shin Godzilla, wo er halt plötzlich einen völlig neuen Unterkiefer hatte, beziehungsweise auch dieser Schwanz nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen hat, wie er sie vorher noch in all den Jahren nicht bekommen hat. Und dann aber auch sind es halt in den früheren Filmen einfach nur kleine Nuancen, dass mal die Augenpartie etwas weiter, also tiefer sitzt, nicht mehr so hohe, wie soll ich sagen, Augenbrauen besitzt oder so hohe Augenhöhlen, so, sondern halt viel mehr in den Kopf eingearbeitet wurden und dann dieses Katzenartige etwas mehr hervorkommt. Das sind so kleine Dinge, aber ich glaube ja, für mich dann die oberste Parameter, die so ein Film erfüllen muss oder beziehungsweise sollte, es muss zerstört werden. Also es muss irgendwas kaputt gemacht werden, so. Und oder irgendjemand beult sich. Ja, also irgendeine eine Keilerei, eine Schlägerei. Das muss irgendwie da sein auf einem Level, wie wir es so nie sehen. Das ist ja das Schöne. Ich gehe ja da ins Kino und sehe etwas, was ich wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen werde. Ja, und ja. Auch Gott sei Dank, und hoffentlich halt auch nicht irgendwie eine Zerstörung in dem Ausmaße so. Aber da im Kino kann ich das ja alles ausleben. Da kann ich diese Fantasie, die mir da, sag ich mal, nicht hundertprozentig, aber vielleicht zu 70% verkauft wird, die kann ich dann mit meinem Gedanken irgendwie auffüllen oder mit meinem Kopfkino. Und ja, ich sehe da etwas, was ich halt normalerweise nicht sehen kann und was es auch nicht so auf dieser Welt gibt. Und ich glaube, das ist so das vor allem Entscheidendste für mich. Ich will diese Zerstörung sehen, weil die Zerstörung ja auch immer für irgendwas steht. Mal ist es halt ja die Atomkraft, die man nicht im Griff hat. Mal ist es der Umgang mit der Natur. Mal ist es die Habgier. Mal ist es ja Fukushima oder der Tsunami. Und deswegen, also das ist so für mich mit das Primärste. Und was ich halt wichtig finde, ich hoffe, da werden wir auch noch zu kommen, ich finde halt auch immer wichtig, das ist das, was mir dann im Laufe der Jahre an diesem Film immer wieder gefallen hat, ist eben die Verehrung für das Tier, was uns so lange bespaßt, beziehungsweise eine Industrie so lange am Laufen hält oder eine Firma, sagen wir es mal so, und was ja zum Kulturgut geworden ist, ja, zum Nicht-Eindeutigen, zum Freund und Vernichter. Und das ist für mich auch immer noch ein entscheidender Faktor an den ganzen Filmen dran. Das ist halt,
auf jeden.
Das ist halt wirklich, das man hat zwar Angst, aber gleichzeitig begegnet man es auch immer mit einer gewissen Ehrfurcht, die man auch versucht, sag ich mal, teilweise ästhetisch schön einzufangen oder ästhetisch irgendwie umzusetzen. Und das finde ich sehr wichtig bei diesen Godzilla-Filmen. Wenn ein Film dieses Tier huldigt, dann bin ich da schon fast gewonnen.
Das ist schon spannend, oder? Diese Bandbreite von, es ist gleichzeitig der Ausdruck von etwas sehr Basalem, also quasi sowas Kindergartenartiges. Wir zertreten gerne, keine Ahnung, die Sandburg oder wir zertrampeln irgendwie das, was der Spielkamerad gebastelt hat. Und gleichzeitig ist es so die Sehnsucht nach dem erhabenen, ganz großen, göttlich über alles Türmenden. Aber jetzt kommen wir auch an den Punkt, wo wir uns bei den Nichtzahlenden verabschieden müssen, denn wir beginnen jetzt langsam mit dem ersten Film. Wenn ihr das Ganze hier weiterhören wollt über die gesamte Länge, dann könnt ihr unter steady.com/cuts diesen Podcast abonnieren für lächerlich geringe Summen und neben diesem Special auch viele andere Specials erhalten. Das gibt's ab 36 Euro jährlich, 3 Euro im Monat, sollte euch das sicher wert sein. Wir beginnen jetzt mit dem ersten Godzilla von 1954.